Nicht mit Repression, nicht mit Befehl und Gehorsam, nicht mit gesetzlicher Regulierung, sondern mit vernünftigen Regeln, die attraktiv sind, die die Menschen ansprechen, wo die sagen, Mensch, da haben die sich was Gutes überlegt, das probiere ich jetzt mal aus. Wir werden diesem Angstwahlkampf der SPD, einen Wahlkampf der Zuversicht, des Mutes und des Optimismus für unser Land entgegensetzen. Deutschland kann mehr.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Einfach mal machen Spezial. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Ein Weihnachtsspezial. Höher geht's nicht. Zwei Personen, die im Leben gezeigt haben, was sie können, sagen das, was sie denken. Mal gucken, wie es heute wird. Ich freue mich richtig drauf. Zum einen der Ministerpräsident aus Bayern. Herzlich willkommen, der CSU-Vorsitzende Markus Söder. Und Friedrich Merz, Kanzlerkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender. Herzlich willkommen.
Danke.
Hallo und grüß Gott.
Der eine ist Volljurist und hat im Saarland, war er Richter am Amtsgericht, bevor es in die Politik ging. Das ist Friedrich Merz und Markus Söder, stammt aus einer Handwerkerfamilie, ist auch Jurist und hat beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Was hat euch das mitgegeben für das politische Leben, Friedrich?
Ich möchte meine Richterzeit nicht missen. Das war eine interessante Zeit, unmittelbar nach meinem zweiten Staatsexamen. Ich hatte das eigentlich nie vor, aber ich komme aus einer Richterfamilie und ich hatte dann nach meinem zweiten Staatsexamen ein Angebot bekommen, aus der Justiz im Saarland entweder ans Amtsgericht zu gehen oder ans Verwaltungsgericht, weil Stellen frei waren und besetzt werden sollten. Ich habe mich fürs Amtsgericht entschieden, habe dort ein Bußgelddezernat übernommen und die zentrale Zuständigkeit für das ganze Saarland in Haftsachen für Wirtschaftskriminalität und Rauschgiftkriminalität. Also ich war im Grunde genommen zuständig für diejenigen, die nachts aufgegriffen worden sind, mittags den Haftbefehl zu verkünden. Ich muss sagen, das hat große Freude gemacht. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Ich habe mit Eltern von Jugendlichen zu tun gehabt, die an der deutsch-luxemburgischen Grenze festgenommen worden sind, auf dem Rückweg von Amsterdam, weil sie dort Haschisch gekauft haben. Ich habe auch mit einigen Vertretern der organisierten Kriminalität aus dem Saarland zu tun gehabt. Also das war für mich als junger Mann eine äußerst lehrreiche Tätigkeit.
Ja. Markus, du schaust so beeindruckt. Du kanntest das nicht, oder?
Anscheinend auch mit der SPD dort.
Ich sage immer, in der Zeit habe ich Oskar Lafontaine kennengelernt.
Ja, das war meine Assoziation. Na gut, bei mir, ich stamme aus dem ehrbaren Handwerkerhaushalt. Mein Vater war Maurermeister. Ich habe sehr früh mal probiert, ob das was für mich wäre. Und mein Vater sagte dann zu mir nach einer kurzen Prüfzeit, Bub, du hast zwei linke Hände, aber ein sehr großes Mundwerk. Es ist beruflich bestenfalls für Pfarrer oder Politiker geeignet. Und da es eben moralisch für den Pfarrer nicht gereicht hat, bin ich dann hier in dieser illustren Runde gelandet. Habe dann eben mein Abitur gemacht, habe dann Jura studiert, weil ich... damals gab es eine tolle Anwaltsserie, L.A. Law war das so, ganz toll, dachte, Anwalt wäre vielleicht was. Ahnte aber nicht, dass Anwalt in Deutschland etwas anders ist als in den USA. Jedenfalls habe ich das dann gemacht, habe ein Examen gemacht, nach 8 Semestern war ein Assistent an der Uni und da habe ich dann, war im Lehrstuhl für Staatsverwaltungs- und Kirchenrecht und da hatte ich dann immer die Sorge, dass ich irgendwann so einen anaphylaktischen Schock bekomme wegen der Hausmilbensucht, weil das alles so staubtrocken war und hatte schon während des Studiums ein bisschen mit dem Journalismus geflunkert und habe dann über die Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der war ich Stipendiat, habe dann da immer so ein bisschen so journalistische Ausbildung gemacht, habe ich dann später im Volontariat beworben und es hat dann auch geklappt. Da war ich nicht ganz sicher, ob ich politische in Journalismus mache oder Sport, ein großer Sportfan bin. Damals war Waldemar Hartmann der Sportchef, der galt als ziemlicher Diktator, was einerseits eine gute Vorbereitung auf die Politik gewesen wäre mit den ganzen Persönlichkeiten und CDU-Vorsitzenden. Aber ich habe das dann aber mich für den politischen Teil entschieden. Und ja, dann war ich dann da und bin aber dann kurz danach nominiert worden für den Landtag, damals als jüngster Abgeordneter. Mit Ilse Aigner damals sind wir 94 in den Landtag gekommen. Was ich von meiner Berufsausbildung für spannend finde und auch relativ gut ist, dass man als Jurist hat man, und das ist das eigentlich Entscheidende, es geht nicht ums Fachwissen, es geht um das strukturierte Denken. Herangehen an einen Sachverhalt, logisch strukturiert. Mhm. Aber jetzt kommt's, der Journalist hat die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Also während der Jurist von A bis Z immer das gleiche Prüfschema hat, erkennt der Journalist sehr, sehr schnell, wo ein Problem ist. Insofern finde ich die beiden Kombis, fand ich relativ gut. Aber ich war im Prinzip seit jüngsten Jahren ein Politiker und habe das nie bereut, sondern ich fand immer das besonders faszinierend und das Privileg, mein Hobby, und es ist bis heute auch ein Hobby von mir, wie bei dir auch, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das hat mir sehr gefallen.
Wie alt bist du gewesen, als du in den Landtag kamst?
Ich war 27.
Oh ja. Okay.
Ich war 27 und also das war so, ich war eigentlich überhaupt nicht mehr auf den Trip, dass ich irgendwas mache mit Berufspolitik, aber es verstarb der Landtagsabgeordnete, mit dem ich mich nie verstanden hatte vorher, der war ein bisschen, also ja, wir haben uns ja nicht verstanden. Ich war ja damals so ein sehr revolutionärer Typ, so wie heute Carsten, ja. Er war ja immer so gegen die Obrigkeit, immer wegen aufbegehrt, immer so, ja. Bis auf den Stoiber, das war der Einzige, der mich immer unterstützt hat. Aber die anderen, für die Älteren, alles Glück und so, wir waren, das war Liebe auf einen sehr späten Blick. Und dann war es einfach so, dass ich dann einfach kandidiert habe für den Landtag, obwohl ich eigentlich keine Chance haben dürfte, bin gewählt worden, aber in einem sehr schlechten Wahlkreis. Also Nürnberg-West war das, das ist die Ecke, wo die ersten SPD-Reichstagsabgeordneten hergekommen sind. Also klassisch alte Strukturen. Ich habe damals 1994 den Wahlkreis gewonnen mit 200-300 Stimmen Vorsprung. Ich wäre auch nicht über Liste reingekommen. Insofern, so war die Zeit und war gegeben. Ja. Und deswegen, also die 200-300 Leute von damals, die sind total schuld an dem, dass ich jetzt hier sitzen darf.
Sehr gut. Ihr habt sozusagen viel erlebt. Diese Woche gab es einen historischen Tag, eine Vertrauensfrage. Ihr habt wie viele Vertrauensfragen erlebt? Auf jeden Fall die von Gerd Schröder.
Ja, ja. Ich war ja Oppositionsführer schon bei Schröder, als es 2001 um den Afghanistan-Einsatz ging. Dann 2005, als es um die vorzeitige Auflösung des Bundestages ging. Schröder hat ja die Vertrauensfrage zweimal gestellt. Und beim zweiten Mal eben auch mit dem Ziel, den Bundestag aufzulösen. Aber er hatte bis zum Schluss in der Wahlperiode die Mehrheit. Das, was wir jetzt in dieser Woche erlebt haben, dass ein Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt, weil er schon vor 6 Wochen die Mehrheit im Deutschen Bundestag verloren hat, das haben wir noch nie gehabt in Deutschland. Das hat es noch nie gegeben. Mhm. Wir haben jetzt für mehrere Monate eine Minderheitsregierung in Deutschland. Das gab es noch nie.
Mhm. Was war das für ein Gefühl in dieser Woche bei der Vertrauensfrage?
Naja, ich habe es mal an dem Tag selbst so ausgedrückt morgens, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende, der gesagt hat, es sei ein Tag der Erleichterung. Mhm. Genauso habe ich es auch empfunden. Mhm. Und es war ein Tag der Erleichterung, der Befreiung. Jetzt ist der Weg frei für Neuwahlen in Deutschland. Bei dieser zerrütteten Regierung ist es eigentlich überfällig. Es ist eigentlich ein Jahr zu spät. Mhm. Aber gut, jetzt haben wir es im Februar, aller Voraussicht nach, wenn der Bundespräsident das dann auch so anordnet. Und dann ist die Ampel eben wirklich Geschichte. Und ja, das ist gut für Deutschland.
Ja, ja. Wie war das für dich? Wo hast du es gesehen?
Also, so Vertrauensfragen gibt es in Bayern nicht. Bei uns gibt es gleich einen Wechsel. Also, ja, das ist bei uns so, dadurch, dass ja immer die CSU ist, entscheidet es die CSU. Wir brauchen jetzt ja keine verfassungsrechtlichen Spielchen, sondern bei uns macht es dann die CSU.
Habt ihr ein Selbstauflösungsrecht?
Ganz, ganz schwer. Es gibt auch kein konstruktives Misstrauensvotum. Das gibt es gar nicht. Horst Seehofer hat das alles mal prüfen lassen damals, in Anbetracht eines jungen, aufstrebenden Finanzministers. Aber das gibt's nicht. Da gibt es so eine Regel, wenn das Vertrauen zwischen Landtag und Minister nicht mehr gegeben sei, ist aber noch nie erprobt worden. Wir machen es dann eher immer unter uns sozusagen aus. Ich fand, im Grunde genommen ist dieses Vertrauen dieser Ampel zerstört und weg, seit das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung getroffen hat. Das war eine grundlegend wichtige Entscheidung der Fraktion, dazu klagen, weil im Grunde genommen war die Ampel von Anfang an ein Fehlkonstrukt. Diese Idee, das Beste aus verschiedenen Welten zu vereinbaren, ist immer eine große Lebenslüge. Man hat es übrigens auch woanders gesehen, in Österreich, da ist auch Schwarz-Grün zum Beispiel gestartet, toll. Und am Ende waren sie alle nur froh, wenn sie auseinandergehen konnten. Die Ampel hat sich nur gegen uns gegründet, nur gegen uns. Keiner wollte mit uns, übrigens auch eine große Lüge gewesen, sowohl von FDP als auch von Grünen, dass sie am liebsten mit uns gewollt hätten. Die hatten uns ziemlich klar gesagt, nein, das geht nicht, die wollten einen anderen. Die wollten eine Ampel machen, so. Und die haben ihre Gegensätze überspielt mit Geld. Einfach mit Geld der Steuerzahler. Und ohne ein politisches Konzept zu haben letztlich. Sie haben nicht schlecht gestartet, fand ich. Mit Zeitenwende-Rede, im Bundestag hat Friedrich Merz eine sehr gute Rede gehalten, die genau das so auch, fand ich, aufgeschrieben hat und auch skizziert hat, was fehl war. Und mit der Entscheidung dann, das Bundesverfassungsgericht brach alles zusammen. Und seit der Zeit lagen sie im Streit und eigentlich im Koma. Und deswegen, es ist halt so, ne? Regierungen können mal scheitern, aber in so einer Zeit, wo so vieles scheitert, tut's doppelt weh und es schadet auch der Demokratie. Und wir haben jetzt bei den Wahlen im Osten erlebt, dass diese Demokratie schon wackeliger ist als je zuvor. Und man spürt da geradezu, ich meine, die Nazis sind auch nicht mit einer Wahl an die Macht gekommen, sondern mit vielen Wahlen, einen immer weiteren Zerstörungs-, Ermüdungs-, Erschlaffungsprozess der Demokraten. Und da hat die Ampel, finde ich, auf dieses Konto des Negativen für unsere Demokratie schon viel eingezahlt. Und was ich bei der Vertrauensfrage so absurd fand eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Jetzt mag ich den Christian Lindner und Schwarz-Gelb wäre das Einfachste für uns. Aber mal auch ganz ehrlich, na, das sind drei beieinander, Scholz, Habeck und der Christian Lindner. Die haben das irgendwie versemmelt. Und der Christian Lindner am wenigsten, die anderen am meisten. Aber die treten dann alle wieder an. Ja, das ist wie Fußballtrainer, die absteigen und sagen, jetzt möchte ich zu Real Madrid gehen. Mhm. Ja, Scholz mit einer Unbekümmertheit, null Einsicht auf Fehler. Ja. Habeck wieder mit diesem, schön wie gesagt, leicht überheblichen, großkotzigen Eindruck da, nach dem Motto, der Weltphilosoph antwortet, war übrigens der beste Teil der Rede, mal dem Habeck da die Leviten zu lesen. Und gut, Christian Lindner, das war viel Betroffenheit als Winter. Aber wenn man sich das nochmal überlegt, ja, die Ampel scheitert und wie sie dann gescheitert ist, der eine hat anscheinend es schon länger vorbereitet mit diesen komischen Papieren und der andere, der nie Emotionen zeigt als Kanzler, ja, der kriegt dann über den Teleprompter plötzlich eine Art neuen emotionalen Höhenflug. Das ist so gefaked alles. Mhm. Die Ampel war und ist ein einziger Fake und es ist Gutes vorbei.
Ja. Jetzt muss man ja einen knallharten Befund machen. Erstens, die Ampel hat die Wähler zu den Rändern getrieben. Die AfD hatte 10%, 2021 bei der Bundestagswahl, heute verdoppelt. Die Unternehmen investieren nicht mehr. Arbeitsplätze werden abgebaut, ins Ausland verfrachtet. Das Vertrauen der Bevölkerung auch in die politische Klasse hat signifikant abgenommen. Also ich sag mal, wahrscheinlich ist 2029 die wichtigste Wahl. Wenn das.
Also Carsten, danke, dass du das so offen ansprichst. Ich sehe das in der Tat so. Wir müssen 2025, wenn wir die Wahl gewonnen haben, liefern. Übrigens nicht nur wir auf der nationalen Ebene, auch auf der europäischen Ebene. Ein ganz großer Teil der Probleme, die wir haben, auch in der Überregulierung, in der kleinteiligen Regulierung, kommt aus Europa. Mhm. Und wir müssen in Europa einen beachtlichen Teil der Regulierung zurücknehmen. Nicht ändern, nicht verkleinern. Zurücknehmen, wirklich rückgängig machen. Und ich werde dazu auch noch Vorschläge machen im Januar, wenn die EVP-Parteivorsitzenden hier auf meine Einladung in Berlin sind. Und wir müssen dann in Berlin liefern. Die neue Regierung muss sehen, dass wir aus dieser strukturellen Wachstumsschwäche unserer Volkswirtschaft herauskommen. Und das wird nicht leicht. Das wird eine ziemliche Kraftanstrengung werden. Wir müssen der Bevölkerung in Deutschland sagen, es gibt keinen Wohlstand ohne Anstrengung. Mhm. Das wird uns auch unterscheiden zu den Sozialdemokraten oder zu den Grünen. Dieser Wohlstand erfordert eine gewaltige Kraftanstrengung, wenn wir ihn zurückgewinnen wollen. Und das, was wir auch an Steuersenkungen vorschlagen, ist notwendig. Aber das muss erarbeitet werden. Das kommt nicht von selbst. Also wir müssen wieder eine wachsende Volkswirtschaft werden. Und das geht nur mit einem grundlegenden Politikwechsel. So wie in den letzten Jahren. 3 Jahren, aber auch schon in der Zeit davor. Mit einem minimalen Wachstum zufrieden zu sein, das reicht nicht mehr. Dafür ist die Welt zu anspruchsvoll geworden und da halten wir im Augenblick nicht Schritt.
Ja, wie kannst du denn sicher gehen, dass das funktioniert? Also die Ampel ist ja gestartet, hat gesagt, wir wollen keine Nachtsitzung mehr machen. Wir sind eine Fortschrittkoalition, wir machen alles anders. Wahrscheinlich haben das alle Regierungen gesagt. Warum machen wir es jetzt wirklich anders?
Ja, also ich will mal etwas sagen, was ich von Wolfgang Schäuble auch gelernt habe, der mir mal gesagt hat, wenn man einen Koalitionsvertrag gemacht hat, dann unterschreibt man den, klappt ihn zu und legt ihn in die unterste Schublade seines Schreibtisches. Und macht nicht jetzt Häkchen in die Boxen, sondern fängt an zu arbeiten. Und wenn diese Regierung das gemacht hätte, dann hätte sie nach dem 24. Februar 2022 mehr Kraft gehabt, den Hebel umzulegen. Und spätestens mit der Entscheidung Bundesverfassungsgericht im November letzten Jahres den Hebel umlegen müssen. Ja. Aber wenn du natürlich wie eine Monstranz deinen Koalitionsvertrag vor dir her trägst und jeder da seine Teile drin hat und jeder die gleiche Anzahl an Häkchen sehen will, was man alles abgearbeitet hat, dann kommst du aus diesem Tunnel nicht mehr raus. Also man muss wirklich sagen, hier sind die Grundsätze, das wollen wir gemeinsam erreichen, dann muss man anfangen zu arbeiten.
Ja. Wie kriegt ihr das in Bayern hin? Man kriegt irgendwie nichts Negatives mit. Jetzt sagen wahrscheinlich alle, der schleimt hier rum. Aber ich habe das Gefühl, da wird ruhig einfach gearbeitet, sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Macht ihr das so, wie Friedrich Merz gesagt hat, ein Koalitionsvertrag, der wird unten in die Schublade gesetzt? Oder macht ihr ein anderes?
Habt ihr ein anderes Prinzip? Wir haben eine andere Situation. Also nächstes Mal ist es so, dass in den Ländern ja ohnehin mehr die exekutive Macht eine Rolle spielt. Das heißt, nicht wie in Berlin unendliche Gesetze, bei denen du zu jedem Mal die komplette Zustimmung des Parlaments brauchst. Das heißt, ein Bundeskanzler muss anders agieren zunächst mal, außer im Außenbereich, da spielt es eine andere Rolle, als jetzt ein Ministerpräsident. Und dann zweitens ist Bayern auch ein ziemliches Superland, wenn man das mal sagen darf, auch wenn die Ampel alles versucht hat, das kaputt zu machen. Ja, ist halt einfach so. Ist ja auch der Grund, warum wir da so Skepsis gegenüber einzelnen Ampelfritzen hatten, wie Habeck, der uns halt systematisch wirklich benachteiligt hat. Und zwar in einer Form, wie ich so noch nie erlebt habe. Es hat selbst Schröder nicht gemacht, der immer gesagt hat, entweder ihr wählt mich oder ihr kriegt Steine statt Brot. Das muss man sagen, das war Schröder damals, der sagte. So, aber was, glaube ich, was der Vorteil ist einfach, weil es mit dem Koalitionspartner, den wir haben, der ist ja eher Fleisch von unserem Fleisch. Und deswegen gehen die grundsätzlichen Prinzipien viel leichter. Mhm. Ich habe ja damals die Entscheidung gehabt, ob ich jetzt mich mit so einer Gruppe zusammensetze oder mit den Grünen. Und mir war von Anfang an klar, das kann man es auf Bundesebene nicht vergleichen, dass mit den Grünen uns einfach viel, viel mehr trennt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sich die Grünen so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Ich hatte mal so ein Gefühl gehabt, ganz am Anfang, na, vielleicht kommen die aus ihrer ideologischen Nische raus. Vielleicht ist da was anders. Und wenn man jetzt nochmal die Zeit sieht, am Anfang war auch so ein bisschen, ja, so ein Frühlingserwachen. Und dann sind sie aber insbesondere Habeck Stück für Stück mit der Entscheidung Ausstieg aus der Kernenergie immer weiter zurückgefallen in ideologische Muster, waren immer weniger pragmatisch, waren immer mehr ideologisch, haben das dann verbrämt, ja, mit so Dingen wie das Heizgesetz ist jetzt ein Experiment an der Bevölkerung, was übrigens nach der schweren Corona-Zeit doppelt wuchtig wirkte. Mhm. Weil die Menschen während der Corona-Zeit, da mussten wir viele Entscheidungen treffen. Manches war nicht gut, vieles war aber gut, aber es war immer neu. Mhm. Und deswegen hatten viele Leute eh die Sorge gehabt, wie geht man mit uns und unserer Volkswirtschaft, wie geht man unseren Freiheiten um? Und dann kommt jemand und sagt, jetzt mache ich mit euch ein Experiment in einer so sensiblen Frage, in so einer sensiblen Zeit auch. Also nicht in so einer Zeit wie, keine Ahnung, alles ist gut, ne? Sonnenschein und so. Ja, und was halt auch wirklich, und das ist auch letztlich der Grund, warum auch die AfD übrigens neben der Migration, und da nebenbei bemerkt, bin ich dir persönlich sehr dankbar und auch dir, euch beiden, dass wir dieses Schisma bei der Migration zwischen CDU und CSU beendet haben. Es war früher ein unendliches Rumgeeiere zwischen CDU und CSU. Das ist wirklich, an alle, die zuschauen, das ist wirklich alles so ernst gemeint, aus tiefer Überzeugung, wir werden die Migration begrenzen. Aber das ist der eine Teil, warum meine AfD stärker wurde. Das andere ist diese ganze Wokeness, diese Political Correctness, dieses ständige Abwägen. Du und ich, du ja auch, Generalsekretär ist ja nicht so schlimm dran, werden ja verfolgt und gestalkt von Leuten, die uns jeden Tag Stilfragen stellen. Und die Stilfrage über alles andere stellen. Wie formuliere ich was? Wie bewege ich mich wann? Darf ich diese Geste machen? Darf ich das nicht tun? Hat er jetzt mit dem Wort überzogen? Ist der Merz jetzt da zu schlimm, zu wenig? Und uns auch versuchen, ein Stück weit geistig zu kasernieren. Mhm. Und der Trump hat auch gewonnen, außer dass Musk ihm, glaube ich, sehr geholfen hat mit Twitter oder X, weil diese Wokeness, diese übertriebene Moralisierung den Leuten auf den Keks geht. Und das haben wir in Bayern nicht. Wir haben uns entschieden für einen freiheitlichen Ansatz. Was man essen will, wie man reden will, ein bisschen mehr Freiheit und nicht dieses ständige, strenge Korsett von selbsternannten Moralinwächtern, die quasi eine neue Form der Moral-Sprachtheologie entwickeln, das lehnen wir ab. Und da fahren wir besser damit und freier damit als je gedacht.
Wo siehst du denn das Kernproblem der Wirtschaftspolitik der Grünen? Was ist das Kernproblem?
Das Kernproblem bei den Grünen ist einfach dieses abgrundtiefe Misstrauen gegen den Markt. Und der Markt ist für die Grünen, wie ohnehin für viele, auch in der Bevölkerung, auch für viele Sozialdemokraten, so etwas Anonymes, dunkle Mächte. In Wahrheit ist der Markt nicht mehr und nicht weniger als die Summe aller Verbraucher. Und deswegen steckt da ein unglaubliches Misstrauen auch gegen die Menschen dahinter. Sie vertrauen den Menschen als Verbraucher nicht, dass die richtigen Entscheidungen treffen und wollen im Grunde genommen, und das ist im Grunde auch, Der Habeck versteht von Makroökonomie relativ wenig. Und deswegen geht er in die Mikrosteuerung. Mhm. Ja? Und steuert im Grunde genommen aus dem Ministerium heraus alle Prozesse bis hin in den Keller und in die Garage und in den Kühlschrank. Und wobei, Markus, vordergründig war das richtig, was du gesagt hast. Das habe ich am Anfang auch geglaubt. Aber wir haben ja immer so ein bisschen hier auch in Berlin Gelegenheit gehabt, hinter die Kulissen zu schauen. Und Greichen war im Grunde genommen im Wirtschaftsministerium nur einer von vielen. Das ganze Wirtschaftsministerium ist auf der Führungsebene.
Also du meinst, dass am Anfang es besser war?
Er hat am Anfang,
aber du weißt, Eindruck die CEOs war waren ja am Anfang alle nochmal happy.
Die meine ich jetzt. Augen und das wäre so nett und so ein bisschen philosophischer Überbau und alles prima.
Und der Greich mit seinen Pausbacken
knallharte Ideologie dahinter steckte. Und dass das eine Gruppe war. Also wir haben ja hier in Berlin, ist ja
die
dieser Begriff.
Die haben Attac-Leute drin
gehabt. Attac-Leute, Agora-Leute.
Greenpeace im Außenministerium und Attac im Wirtschaftsministerium. Ja, das ist Deutschland.
Einer der Hauptstaatssekretäre im Wirtschaftsministerium war Herr Giegold, der kam aus dem Europäischen Parlament, ist Mitbegründer von Attac und gehört zum ganz linken Flügel der Grünen. Und diese Leute haben im Wirtschaftsministerium die Führung des Hauses übernommen. Diese schöne Kulisse, die Habeck häufig genug nach außen gezeigt hat, hatte nichts mit dem zu tun, was im Haus tatsächlich an politischer und administrativer Führung unterwegs war. Und das war halt ein bisschen Pech, dass der Greichen aufgefallen war. Mhm. Ne? Aber es sind andere immer noch da. Giegold ist jetzt in die Partei gegangen, aber es sind immer noch, dieses Umfeld ist immer noch da. Und deswegen kommt Habeck auch aus dieser Rolle nicht heraus. Wie gesagt, der hat mit Marktwirtschaft relativ wenig am Hut. Das ist im Grunde genommen jemand, der glaubt, über Mikrosteuerung eine große, komplexe Volkswirtschaft wie die der Bundesrepublik Deutschland leiten zu können. Das geht halt schief.
Und eben mit diesen ganzen Milliardenflops, die jetzt natürlich auch...
Ja klar, und dafür braucht man Geld.
Milliarden um Milliarden. Das ist ja auch diese ganze, hat ja bei der Vertrauensfrage jetzt gesagt, unsere Programme und so weiter, die würde jetzt zerpflücken und so, wollen wir ehrlich sagen. Zunächst mal haben die ja Geld eingestellt, das sie gar nicht hatten, das aber gefloppt ist. Also die geben für Nordvolt, das ist eine Riesenpleite, da geht es über Steuergelder, ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bei der Maut hat sich jeder zu Recht über was aufgeregt und einige regen sich über Masken auf, zu Recht. Aber das sind ja Summen, hallo, die Waldfee. Das ist eine. Dann Intel ist ein komplett gescheitert, hat man gedacht, gibt mir Milliardenbeträge. Mhm. Übrigens, Gott sei Dank, Sachsen funktioniert da halbwegs. Übrigens, uns hat man in Bayern verboten, dass Taiwanesen einsteigen dürfen, was man in Sachsen unterstützt finanziell mit Subventionen. Das Problem ist, durch diese ganzen hohen Subventionen glaubte Habeck und glaubt immer noch, dass er der Weltenlenker ist. Mhm. Also er glaubt imaginär, dass er, finde ich formuliert, ist viel schöner mit Mikrosteuerung, aber ich würde es mal so übersetzen für alle, die keine so Ahnung haben, der meint, dass er die Fäden zieht, dass er der Puppenspieler der deutschen Wirtschaft ist. Und dann gibt der ThyssenKrupp ein bisschen Geld und dann wird es funktionieren. Ist gescheitert. Und das Schlimme ist dabei, es gab kein Geld für Mittelstand, Familienbetriebe, Handwerk, also alle, die es, im Gegenteil, die haben ja bei Landwirtschaft Teil der Wirtschaft, die haben ja bei Spediteuren Teil der Wirtschaft, die haben ja bei E-Prämien, Automobil im großen Teil, ja, Grün waren jetzt in München gegen die IAA, wieder und immer wieder, alles Autohater, haben die bewusst der breiten Mitte der Wirtschaft Geld entzogen, keine Entlastung gemacht, eher draufgelegt an Belastungen, sodass am Ende die Gesamtwirtschaft absackt und diese 3-4 Unternehmen, die meistens noch ausländische Konzerne waren, konnten keinen Effekt erzielen. Und drum ist jetzt, sagen wir so, ein Kanzler Friedrich Merz, und das kann ich jetzt wirklich unverdächtig sagen, weil wenn ich sage, dann meine ich es auch so, der wird ökonomischen Sachverstand einbringen. Das ist auch der grundlegende Unterschied in dieser ganzen Wahlkampagne. Wir brauchen jetzt keinen Verteilungskompetenz. Wir müssen nicht erklären, wie ein kleiner werdender Kuchen gerechter verteilt wird, sondern wir brauchen jemanden, der ein Rezept hat, den Kuchen größer zu backen. Und das ist, wo, glaube ich, er mit seiner Kenntnis, mit seiner Lebenserfahrung und seiner wirtschaftlichen Know-how dem Land gute Dienste tun wird. Ja. Deswegen bin ich auch, glaube ich, dass auch Friedrich Merz jetzt der richtige Kandidat ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube noch was Zweites, wenn du das mir gestattest zu sagen, die Transformation, von der alle reden, keiner weiß ja richtig, was das heißt. Ne? Das ist so ein Wort, so ein typisches Schlauberger-Wort. Transformation heißt übersetzt in Deutschland, Depression, was die Zukunftshoffnung betrifft. Übersetzt heißt es Rezession für die Wirtschaft und Isolation im Außenbereich. Also redet ja keiner mit uns. Und gerade das Verhältnis zu den USA ist immer das Wichtigste, egal wie man es dreht und wendet und ob einem Donald Trump gefällt oder nicht. Ich setze große Hoffnung dran, dass Friedrich Merz mit den Kontakten, die er hat und dem Wissen und auch den Networks, die in den USA einfach da sind, dass er da einfach uns besser vertreten kann, als es jeder andere kann. Also die Habecks und die Baerbocks, die haben wenig Kontakte in die Welt. Und wenn, dann sind so belehrende. Olaf Scholz, ich meine, der hat bestimmt Kontakte, aber sagt immer nichts. Ja? So, und deswegen glaube ich, wird uns auch an der Stelle ein Kanzler Friedrich Merz fürs Land an guten Dienst erweisen. Ja.
Wie würde ein Kanzler Friedrich Merz einen Koalitionsvertrag machen? Würde der auch 300 Seiten?
Mit viel CSU-Forderungen drin, das ist
das sowieso. Das ist sowieso selbstverständlich.
Das Einzige, was jetzt wichtig
selbstredend.
Ist.
Selbstredend. Ja, aber würde der auch sich da hinsetzen mit 30 Arbeitskreisen, nein, 300, 400 nein. Seiten und...
Oh. Wir müssen relativ schnell
die Prioritäten... Macht der Generalsekretär, soweit ich weiß, muss da keine Gedanken machen.
Ja, so ein bisschen Gedanken mache ich mir dazu auch. Also wir müssen sehen, dass wir die Prioritäten richtig setzen, dass wir 2-3 große Themen schnell anpacken. Mhm. Und wir müssen ein paar, um es mal auf Englisch zu sagen, ein paar Quick Wins haben, die uns in die Lage versetzen, die Stimmung im Lande wieder zu verändern. Wir dürfen nicht in die Sommerpause 2025 gehen mit dieser depressiven Stimmung, die wir zurzeit haben. Also der Satz ist richtig. Die Hälfte der Wirtschaftspolitik ist Psychologie. Die Menschen müssen wieder das Vertrauen haben in ihre Arbeitsplätze. Die Investoren müssen Vertrauen haben in ihre Unternehmen, in die sie investieren sollen in Deutschland. Und diejenigen, die hier arbeiten in Deutschland, die müssen das Vertrauen haben, dass ihre Unternehmen wieder vernünftig laufen. So, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, das wir leisten müssen.
Wie kann man den Streit verhindern, dass das nicht so weitergeht?
Naja, also wie kann man den Streit verhindern? Wir müssen uns mal über ein paar Grundsatzfragen miteinander verständigen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Und ich bin fest entschlossen, egal mit wem, am besten alleine, vielleicht mit der FDP, egal mit sonst wem. Wir müssen raus aus dieser Wachstumsskepsis. Die deutsche Wirtschaft muss wieder kräftig wachsen. Und ich will einen zweiten Punkt sagen. Ich bin auch der CSU da sehr dankbar. Das war ja ein bisschen Überzeugungsarbeit. Wir haben ja darüber auch intensiv diskutiert. Aber dass wir jetzt wirklich den Plan haben, ein Digitalministerium in Berlin zu machen, das aber wirklich Zuständigkeiten hat. Die gesamte Digitalisierung im Bund hat nur noch ein Haus. Es geht raus aus allen anderen Häusern. Einer macht das. Dann kommt in dieses Haus auch der Normenkontrollrat, der darüber wacht, dass wir endlich mal mit der ganzen Bürokratie jetzt hier aufräumen. Wir müssen raus aus dieser ganzen analogen Welt, in der wir uns hier immer noch bewegen. Die Koalition hat gerade mal ein Viertel ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Warum? Nicht, weil sie nicht wollten. Sie konnten nicht, weil die Strukturen es nicht hergegeben haben. Wir müssen über die Strukturen reden, wie wir hier arbeiten. Das kann nicht so bleiben und da bin ich fest entschlossen, das zu ändern.
Wenn wir die Erwartungshaltung halten können, also ich habe so das Gefühl, dass die Leute sagen, die CDU, CSU muss es jetzt wieder machen, aber der Druck ist ja enorm. Das ist ja, ich meine, wir leben immer noch in einer Demokratie, wir müssen das irgendwie durchsetzen, aber wie schaffen wir es, dass 2029 wirklich nicht Verhältnisse sind wie fast im Osten, dass die radikalen Ränder alleine regieren?
Also wer beim Elfmeter antritt und Angst hat davor, dass er ausgebootet wird, dann verschießt, das soll sein lassen. Da braucht man Nerven. Ich habe das Gefühl, du hast gute Nerven und über meine Nerven soll sich überhaupt keiner Gedanken machen.
Aber du hast Tennis gespielt, kein Fußball.
Ne? Ja, Tennis spielen. Ich kann auch Fußball spielen, aber Tennis auch. Ist genauso. Ja. Tennis ist extremste Psychologie. Ja. Extremste Psychologie. Ja, und wir spielen jetzt ein Doppel. Ja. Er darf immer aufschlagen, aber wir spielen jetzt ein Doppel. Ja. Ich räume dann am Netz die Bälle weg. Aber ganz im Ernst, ich habe da keine Angst vor der Zukunft. Das habe ich nicht. Und die Herausforderung ist schwierig. Aber je schwieriger, desto mehr kann man sich bewähren. Was relevant ist, ob man im Kopf klar ist. Und das sind wir. Also wir sind im Kopf klar. Mhm. Wir haben unser Konzept und so. Da gibt es ein paar Punkte, die tun dem einen weh, in der Energiepolitik über Kernenergie zu reden. Tut weh, weil man sich gern davon verabschiedet hätte, merkt aber, dass es ohne das nicht geht. Halb Europa beschimpft uns deswegen, dass wir brauchen noch viel mehr Strom wegen der Digitalisierung, wenn man das ernst nimmt, was Friedrich Merz sagt. Und also mit mehr Digitalisierung braucht noch mehr Strom. Wir brauchen das Doppelte fast zu dem, was wir jetzt haben.
KI, die ganzen KI-Rechner.
Das wird alles nicht reichen, mit nur Wind und mit nur Sonne zu machen. Und deswegen, wenn man im Kopf klar ist, ein Konzept hat, zum Beispiel auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht strittig sind, aber klar sind. Und wenn wir was anderes noch dazu haben, was, glaube ich, das Allerwichtigste ist. Das Konzept ist das eine, aber die Haltung. Und jetzt sage ich es mal so, weil man mir jetzt ja den Vorwurf macht, ich sei dazu altbacken. Ich fand das damals bei Kohl mit der geistig-moralischen Wende.
Ja, das hatte was.
Das ist schon so ein Punkt. Ja. Bei uns redet man über Woke und Gendern, anstatt über Fleiß, Leistung oder Pünktlichkeit auch mal bei der Bahn. Man findet sich mit sowas ab. Ich finde dieses über Kampf zum Spiel finden, ja, im Fußball über Kampf zum Spiel finden, das fehlt mir so ein bisschen bei uns. Bei uns ist alles so lapprig und so und jeder macht, was er will und da so ein bisschen mal Struktur zu reinzubringen und auch Orientierung zu geben in der Gesellschaft. Ja. Übrigens auch bei Dingen wie im Bereich Kriminalität. Wenn wir drüber reden, vorgestern war das irgendwo so eine Talkshow, wo dann Frau Göring-Eckardt gefragt hat bei Syrern. Sollen sie abgeschoben werden, wenn sie Straftat begehen? Und dann hat der Moderator gefragt, bei schweren oder bei allen? Hat sie total rumgeeiert, ne? Meinst du nur bei ganz schweren? Ich finde zum Beispiel, da muss man eine klare Haltung, in Ladendiebstahl ist auch eine Straftat, weswegen man im Land bleiben kann, ja? So. Also einfach mal klare Gedanken, klare Linie. Ich glaube auch nur, dass wir nur so die Populisten bekämpfen können. Denn unsere zu verkopften manchmal, zu schon im Kopf abgewogenen Haltungen, die einer extrem intelligenten, konsensualen Vorabfindung entsprechen, führen dazu, dass kein Bürger sie versteht und sie im Endeffekt übrigens auch nicht wirken oder der Wirkungsgrad der Lösungen zu minimal ist. Und darum bin ich da schon dafür, dass wir eine Klarheit haben. Wir sind nicht radikal, das muss ich ausdrücklich sagen. Radikalen sind die anderen. Wir sind auch nicht radikal faul. Mhm. Oder wir sind nicht radikal ängstlich. Aber das, was wir sind, ist entschlossen. Und wir sind bereit und wir spüren auch, dass es wichtig ist an Zusammenarbeit. Wir, die kleine, bescheidene, charmante CSU, wir sind ja die charmantere kleine Schwester. Aber wir spüren natürlich die großen, mächtigen und Weltpotentaten der CDU. Aber wir werden das schon zusammen irgendwie, wir werden das schon schaukeln. Da habe ich keine Sorge. Auch ein bisschen mit Humor, weil auch das übrigens wichtig ist. Deswegen keine Angst haben. Auch mal einen Joke machen. Weil ich meine, die Menschen selber leben ihr Leben weiter. Und selbst in schlimmsten Zeiten einer Gesellschaft werden Kinder geboren, heiraten die Menschen, gibt es schöne Ereignisse, gibt es tolle Feste. Und deswegen sollten wir den Menschen Mut und Hoffnung machen und sie nicht ängstlich zurücklassen.
Ja, ist das nicht die große Chance? Wir haben die Substanz im Land, es funktioniert alles und der Abstand vom Rücken zur Wand ist jetzt klein. Jeder weiß, es muss Veränderung geben. Ja. Vielleicht hatten wir das letzte Mal so eine Situation vor 20 Jahren, als wir 5-6 Millionen Arbeitslose hatten, die Agenda 2010. Ja. Ist das jetzt nicht die Chance, das Ruder wieder rumzureißen?
Das sehe ich so und ich säße nicht hier, wenn ich davon nicht wirklich fest überzeugt wäre. Wir werden diesem Angstwahlkampf der SPD, einen Wahlkampf der Zuversicht, des Mutes und des Optimismus für unser Land entgegensetzen. Deutschland kann mehr. Wir schöpfen die Potenziale unseres Landes nicht aus. Sage aber auch dazu, es wird kein leichter Weg. Es wird gibt keinen anstrengungslosen Wohlstand. Mhm. Wir müssen das erarbeiten. Und die Welt drumherum, die wartet nicht auf Deutschland. Wir müssen uns selber wieder sozusagen die Ärmel aufkrempeln und sehen, dass wir besser werden. Aber ich glaube, dass wir das können. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir haben ja diese ganze Diskussion auch mit der SPD über die Rente. Die Rente mit 67 bleibt. Da wird nichts geändert. Aber diejenigen, die länger arbeiten wollen, kriegen ein super attraktives Angebot, das auch zu machen. Wir verdoppeln den Grundfreibetrag. Die kriegen 2.000 Euro im Monat steuerfrei. Nicht 12.000 im Jahr, sondern 24.000 Euro im Jahr steuerfrei. Das ist ein Vorschlag von dir, kann ich ja hier auch mal sagen. Mit dieser sogenannten Aktivrente. Das ist ein super Angebot. Und das entspricht meinem grundsätzlichen Denken, nicht mit Repression, nicht mit Befehl und Gehorsam, nicht mit gesetzlicher Regulierung, sondern mit vernünftigen Regeln, die attraktiv sind, die die Menschen ansprechen, wo die sagen, Mensch, da haben die sich was Gutes überlegt, das probiere ich jetzt mal aus, das mache ich jetzt mal. Und wir haben das ja, das Prognos-Institut hat das ja mal untersucht, zu einem Ergebnis gekommen, das mich persönlich vollkommen überrascht hat. Schon bei 72.000 Menschen, die das in Anspruch nehmen, rechnet das sich für alle Beteiligten.
Ja.
Für den Staat, für die Betroffenen und für die Betriebe. Das ist im Grunde genommen ein Bruchteil. Das ist ungefähr, ein knappes Zehntel derer, die jedes Jahr in den Ruhestand gehen.
Ja.
Also wenn wir davon das Doppelte oder das Dreifache erreichen, wenn wir ein Drittel der Menschen, die in den Ruhestand gehen müssen, weil die gesetzliche Altersgrenze bleibt, so motivieren, dass sie sagen, ich bleib nochmal und hau nochmal rein, weil mir das einfach Spaß macht.
Ja.
Vielleicht mit Teilzeit, aber ich bleibe. Dann kriegen wir, glaube ich, eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Stimmung.
Letzte persönliche Frage, bevor es dann zum Kickern geht, da warten ja alle schon drauf. letztens sagte einer zu mir, Mensch, ich finde das ja klasse, dass der Friedrich Merz antritt, aber er wählte dann eine Formulierung und sagte, warum tut er sich das an? In der heutigen Zeit.
Tja, also das werde ich von manchen
keine
Freunden...
Hobbys.
ich habe genug Hobbys, ich habe eine große Familie. Ich könnte mit meiner Zeit auf was anderes anfangen. Ich habe es ja auch gemacht, 12 Jahre. Ich habe das Gefühl, dass ich es kann, dass ich in der Partei von vielen auch gewünscht worden bin, die gesagt haben, Mensch, kannst du das nicht nochmal machen? Und meine persönliche Motivation ist ganz einfach. Ich möchte nicht in 10 Jahren von meinen Kindern oder meinen Enkelkindern die Frage gestellt bekommen, du hättest das doch machen können, warum hast du es nicht gemacht? Wir sind in einer so schwierigen Situation. Und da finde ich, jetzt muss jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten, nach seinen eigenen Fähigkeiten sich die Frage stellen, musst du da nicht mithelfen? So, und wenn die Partei mich nicht zum Parteivorsitzenden gewählt hätte, dann wäre ich nicht Fraktionsvorsitzender geworden. Und ich bin nicht Fraktionsvorsitzender geworden, wäre nicht Kanzlerkandidat geworden, wenn ich nicht beides auch gemacht hätte. Ich mache diese Aufgabe, ich mache das mit großer Freude, aber auch mit großer Motivation, weil ich genau das zum Ziel habe. Ich möchte, dass dieses Land nach vorne kommt.
Super. Wir kickern jetzt eine Runde. Macht ihr das noch? Kickern, Kneipe gehen oder seid ihr früher in die Kneipe gegangen? Du hast doch
einen
Dagen hochstehen. Gib doch zu. Das stimmt. Oder war da mehr Daten dein Thema oder Billard spielen, Markus, oder Skat?
Ich war immer anders im Vergleich zu dir, ein Anständiger. Und also so ein Glücksspiel habe ich nie gemacht. Nein. Immer ganz brav.
Aber Döner.
Ist das jetzt richtiges Kickern somit?
Das machen wir richtig.
Aber mit Kurbeln.
Ja. Sag mal, diese Söder-Döner-Kebab-Idee, wie kamst du dazu? Das muss ich jetzt einmal auch nochmal persönlich fragen.
Erst einmal, weil ich gern Döner esse.
Ja.
Und weil alle diese kreativen Ideen von mir stammen. Ja. Also da gab es keine hochbeschäftigte Taschengruppe wie bei Scholz, die dann eine Tasche ist. Es stammt alles von mir. Ich habe tolle Leute in der CSU-Landesleitung und die dann auch mal ein bisschen das unterstützen. Aber alles Schlimme, was kommt, stammt von mir.
Also ich würde ja die Wette eingehen, wenn du 10 davon aufmachst in den Großstädten Deutschlands, die Dinger, die boomen.
Ja, also ich sag mal, wenn ich mal wirklich nicht mehr Politik mache, dann gehe ich nicht zu so einem Wirtschaftsunternehmen, sondern dann singe ich in meinen Dönerbuden.
Okay. Und dann sagen wir ihm zu, dass wir
Und dann mache ich natürlich noch eine kleine, bisschen anders als Angela Merkel, eine richtige spannende Biografie.
Ja.
Nämlich dann schreibe ich so ein bisschen über die Erlebnisse mit Friedrich Merz.
Na, also.
Da packe ich dann aber aus, mein Lieber.
Und die Vorlesungen sind
wie
dann
ich da unter Druck setzt. Nein, es ist alles gut. Also dann mache ich dann. Und wie es dann war mit einem deiner Vorgänger und so. Und also das erzähle ich dann alles mal so richtig ausführlich. Wird spannend.
Ja, und die Lesung findet dann in den 10 Dönerbuden statt.
Ja, oder ich mache ein Hörbuch, das klingt ein bisschen besser. Oder ich komme dann mal zum Podcast, wenn du dann Alterspräsident bist, des Deutschen Bundestages, ja. Wobei, muss ich sagen, bei ihm, er sieht ja noch wirklich viel jünger aus.
So, jetzt wollen wir kickern.
Auch schon ein ganz alter Knochen.
Markus, du kommst hier einmal rum.
Okay.
Das geht dahin, das geht jetzt im Stehen.
Wir Ach spielen. So, das ist aber ein kleines Kicker.
Das ist nämlich, Friedrich, du gehst, ja genau, so. Wir spielen bis 2, das ist der Marcel, unser Produktionsleiter, ist ein netter Gell, der macht das super. Danke, Marcel. Einfach reinwerfen in die Mitte.
Sonst heißt
ja, nein, ihr müsst einfach in der Mitte. Ihr müsst das einfach jetzt hier so reinwerfen.
Halt
so, zack, bis 2. Und es gibt nur eine Frage, die jeder beantworten muss beim Spielen. Friedrich, was würdest du als erstes machen, wenn du Bundeskanzler wärst? Oder bist?
1-0.
Du darfst mich hier nicht ablenken, mein lieber Freund.
Was würdest du als erstes machen?
So, wo ist der Ball?
Die Frage muss beantwortet werden.
Was ich als erstes machen würde?
Ja.
Ich würde mir einen Kicker ins Büro stellen.
Ein Kicker ins Büro. Sehr gut. Markus, was würdest du als erstes machen?
Ich lasse ihn natürlich gewinnen, sonst heißt
er wieder ein
Söder.
1-1. Was willst du als erstes machen, Markus? Wenn du, da ist es 2-1.
Ich habe gesagt, ich lasse ihn gewinnen. Wenn es dich freut, ich freue mich für dich, dass dich freut.
Die Frage trotzdem, was würdest du als erstes machen, wenn du Bundeskanzler wärst?
Was ich machen würde?
Als erstes, als
allererstes. Würde ich zurückdrehen und ihm das Amt überlassen.
In diesem Sinne. Ich bedanke mich bei euch. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
War noch ein Spaß, das Letzte.
Ja, es ist schön, das Ding.
Super.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.